Herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe des Vatikan Podcasts. Mein Name ist Eva.
Mein Name ist Nico.
Und ich bin Balázs. Ich habe ein Update für euch. In Folge 54 haben wir berichtet, dass in Ungarn eine Auseinandersetzung bei einer Demonstration stattgefunden hat, wo mit Kirchenglocken eine legal stattfindende angemeldete Demonstration gestört wurde. Die Demonstrierenden haben vor der Kirche gefragt, warum die Demonstration gestört wird. Sie hören ja die Reden nicht. Und die Polizei hat diese Personen vor Ort zu Geldstrafen verurteilt wegen Störung der Religionsausübung. Und diese haben jetzt vor Gericht Recht bekommen. Also die Strafen waren gesetzwidrig. Sie haben nicht die Religionsausübung gestört. Es gab aber auch Gegenklagen zum Thema Störung der Veranstaltung durch die Kirchenglocken. Da gab es allerdings noch keinen Fortschritt.
Naja, sind wir gespannt, ob das mit der Situation in Ungarn, mit der neuen politischen Situation auch irgendeine Änderung mit sich bringt.
Ja, die Justiz ist eigentlich in einigen Dingen schon aktiv geworden. In bekannten Korruptionsfällen, die vorher nur in den unabhängigen Medien waren, wird jetzt plötzlich ermittelt.
Ja, die Verbindung zwischen Orbán und der Justiz wird nicht nur über diesen Weg wahrscheinlich in vieler Art und Weise bestätigt werden in der nächsten Zeit, wenn auf einmal hier mehr Aktivität zu sehen ist, wo man keine erwartet hat in den letzten Jahren.
Gespannt kann man auch darauf sein, was jetzt mit der EU und Ungarn weiter passiert. Denn es ist ja von der EU her bekannt gegeben worden, dass die Gesetze gegen Homosexuelle, also die diskriminierenden Gesetze, dass die nicht EU-konform sind. Und da bin ich gespannt, ob der Neue dann etwas dagegen macht, ob er diese Gesetze wieder zurücknimmt.
Dezidiert säkular klingt Peter Major nicht oder seine dieser Partei. Wo Ungarn teilweise grundrechtswichtige Gesetze hatte, wird sich etwas ändern müssen, allein schon, damit die eingefrorenen EU-Gelder nach Ungarn kommen können.
Ganz genau, ja. Es gibt wahrscheinlich auch für den Peter Madja Dinge, die er schneller in Angriff nehmen wird und solche, die er länger liegen lässt, auch wahrscheinlich aus ideologischen Gründen. Aber wir werden das an der Realität einfach messen und auch gegebenenfalls hier natürlich berichten. Eine Frage, die man sich auch stellen könnte, ist, ob es dann auch in Ungarn diese sehr oft behauptete Rückkehr des Christentums geben wird, beziehungsweise ob das von dem hohen Niveau, von dem man dort ideologisch sich aufgestellt hat, dann überhaupt noch möglich ist. Oder im Raum stehen mehrere Behauptungen, die man in Teilen in Medien wahrnehmen kann, dass es so etwas wie ein Revival der Gläubigkeit gibt, eine Rückkehr des Christentums, ein verstärktes Wiedereintreten in die Kirche. Das sind aber höchst anekdotische, höchst punktuelle Ereignisse, die hier zitiert werden. Und ich kann mir vorstellen, Balázs, dass das für dich eine Motivation war, einen Vortrag zusammenzubasteln, zusammenzuschrauben und zu halten mit dem Titel »Gibt es eine Rückkehr des Christentums?« Dieser Vortrag ist ja in unseren Kreisen sehr viel beachtet gewesen und es gibt ihn auch auf YouTube abrufbar. Da sieht man allerdings nicht dich. Du lieferst die Tonspur zu einer Slideshow, also zu einer Präsentation und gehst dieser Frage nach. Du widmest dich hier unter anderem dem Anstieg der Erwachsenentaufen in Frankreich, beziehungsweise wie das Wort Anstieg hier zu interpretieren ist. Du zeigst Beispiele aus Wien, wo nur ein sehr geringer Teil der Taufen überhaupt, also Größenordnung 36.000 versus 120 Erwachsenentaufen, also 36.000 Taufen versus 120 Erwachsenentaufen, glaube ich, waren das so in etwa. Also anhand dieser Zahlen sieht man ja schon, dass hier Ansteige auch immer nur im Kontext des Bezugssystems zu interpretieren sind. Ja, kannst du uns da ein bisschen mehr erzählen, was deine Motivation war und worauf du gekommen bist in deinen Recherchen?
Ja, es ist natürlich immer sehr interessant für mich, wenn man zu Behauptungen Zahlen liefert, weil man mit Zahlen was anfangen kann. Das heißt zum Beispiel auch, die Freikirchen hätten explosives Wachstum, aber die liefern selten Zahlen. Aber die katholische Kirche liefert in vielen Ländern Zahlen und die sind glaubwürdig, solange man eine Organisation mit Exorzismusdienststellen als glaubwürdig ansieht. Und die Zahl der Erwachsenentaufen in Frankreich steigt wirklich. Es war interessant, diese Erwachsenentaufen mit den gesamten Taufen in Frankreich zu vergleichen. Und da sieht man, dass die Taufen insgesamt nach wie vor zurückgehen. In Corona sowieso abgestürzt, dann gab es ein paar tausend Nachholtaufen und danach ging es wieder mit sinkenden Zahlen weiter. Die Erwachsenentaufen steigen, das führt aber nicht zu einem Steigern der gesamten Taufen. Sie finden einfach nur später statt. Früher wurde ja die Babytaufe gegen die Hölle proklamiert und empfohlen. Jetzt glauben das die Eltern nicht mehr, sondern lassen halt die freie Entscheidung später zu. In Frankreich wird schon seit Anfang der 2000er Jahre weniger als die Hälfte der Neugeborenen katholisch getauft. Das heißt, es gibt mehrere Millionen nicht getaufte Menschen und davon ein paar tausend lassen sich halt pro Jahr dazu überreden, sich katholisch taufen zu lassen. Das ist es, das ist der große Erfolg. Eine in 1000, eine in 500, eine in 1200, sowas in der Größenordnung. Eine Organisation, die natürlich Werbung dafür macht, die auf eine lange Historie und eine große Verankerung in der Bevölkerung verweisen kann, schafft es, ungefähr jede tausendste Person im Jahr zu überzeugen, ihr beizutreten. Das ist es. Das kann man nicht anders ausdrücken. Und auch hier bei uns in Österreich und in Deutschland ist das eine begrüßenswerte Entwicklung, auch aus säkularer Sicht. Die freie Entscheidung ist ja das, was wir immer gefordert haben und bei uns kommt hinzu, dass getaufte Kinder ab der Volksschule auf Kosten der Gesellschaft Religionsunterricht bekommen. Den Taufunterricht für Jugendliche und für Erwachsene organisiert und zahlt aber die Kirche, so wie es sein sollte, so wie wir es immer schon fordern. Also es liegt genau in unserem Interesse, dass es mehr Erwachsenentaufen und weniger Babytaufen gibt. Die römisch-katholische Kirche hat ja früher diese Idee bekämpft, dass man sich selbst entscheidet für eine Taufe. Hier haben sie einfach eine Kennzahl gefunden, die wächst und jetzt freuen sie sich darüber.
Ja, wie du in deinem Vortrag auch betonst, weist du ja darauf hin auch, dass prinzipiell die Zahlen ja alle passen, aber dass natürlich die Selektion, wie mit verschiedenen Werten umgegangen wird, hier die Meinungsmanipulation jetzt, sofern man das neutral formulieren kann, aber es ist neutral gemeint, darstellt.
Genau.
Wobei wir an dieser Stelle wie immer klären müssen, will man dann die Rosinen essen, weil sie das Gute im Kuchen sind, oder befreit man den Kuchen von den Rosinen, damit er besser schmeckt? Aber ich kann nicht umhin, immer wieder drüber nachzudenken.
Genau. Cherrypicking nennen wir das, die Rosinen aus dem Kuchen herauspicken.
Ja.
Und ja, da werden immer mehr Rosinen aus einem immer kleineren Kuchen herausgepickt, wenn wir in diesem Bild bleiben. Nico mag keine Rosinen.
Oh doch, ich esse schon, ja.
Nicht die katholischen.
Nicht die katholischen. Aber ich meine, ganz wichtig, und wir sagen es an der Stelle ja auch immer wieder, Religionsmündigkeit in Österreich vom Gesetzgeber mit 14 Jahren definiert. Und wir leben hier im großen Widerspruch, dass natürlich für die Kinder Entscheidungen getroffen werden, bevor sie diese Religionsmündigkeit erreichen. Das ist schon mal eine paradoxe Situation in unseren Gesetzen und aus meiner Sicht eines der größten Privilegien der Kirchen- und Religionsgesellschaften schlechthin, dass sie ihre Mitglieder in dem frühen Alter schon einsammeln dürfen, beziehungsweise dass Kinder automatisch zu Mitgliedern gemacht werden. Wäre das nicht so, wäre der Anteil der Menschen, die offiziell einer Religionsgesellschaft angehören, deutlich geringer.
Das sehe ich genauso. Vor allem finde ich auch, dass diese religiösen Rituale, die an Kindern vorgenommen werden, ein Eingriff in das Menschenrecht der freien Religionswahl für die Kinder ist und eindeutig gegen die Menschenrechte verstößt. Und das auch noch mit Erlaubnis des Staates. Also es wird in dem Fall das Elternrecht über das Menschenrecht des Kindes gestellt.
Genau. Bitte tauft eure Kinder nicht. Lasst ihnen die Entscheidung. Es ist wirklich eine Win-Win-Situation. Es ist das Beste, was ihr tun könnt.
Ausgezeichnet, ja.
Apropos Kinderrechte. Es gibt jetzt zum ersten Mal einen Platz der Kinderrechte in Westösterreich, und zwar in Dornbirn in Vorarlberg. Mitten im Kulturhauspark Dornbirn entsteht der erste Platz für UN-Kinderrechte, also Vereinte Nationen-Kinderrechte, Und das ist ein Ort, der sichtbar macht, was oft übersehen wird, nämlich dass Kinder Rechte haben. Seit März 2026 sind 13 kreativ gestaltete, beidseitig bedruckte Schilder im Park und manche sind gut sichtbar, andere bewusst etwas versteckt. Sie sind kindgerecht formuliert und sie laden mit Fragen, Rätseln und interaktiven Elementen Kinder, Jugendliche und Erwachsene dazu ein, anzuhalten, nachzudenken, Neues zu lernen und miteinander ins Gespräch zu kommen. Jedes Schild widmet sich einem zentralen Kinderrecht, zum Beispiel Recht auf Bildung, Recht auf Spiel und Freizeit, Schutz vor Gewalt, Recht auf Gleichbehandlung, Recht auf Gesundheit, Schutz vor Krieg und Flucht, Recht auf Beteiligung, Recht auf eine intakte Umwelt, Recht auf ein sicheres Zuhause, Recht auf Information und Recht auf bedarfsorientierte Förderung bei Behinderung. Die Schilder enthalten einfache Erklärungen, Fragen zum Nachdenken, kleine Rätsel, QR-Codes und interaktive Elemente. Unter diesen genannten Rechten von Kindern gibt es natürlich einige, die wir hier auch mal erwähnt haben. Zum Beispiel beim Recht auf Gleichbehandlung gibt es ja Religionsgesellschaften, die ihren Kindern sagen, du bist ein Mädchen, lern kochen und such dir einen guten Mann, dann führst du ein gottgefälliges Leben.
Ganz genau, also die Gleichbehandlung ist mir auch gleich aufgefallen.
Trotzdem gab es eine breite Unterstützung durch Organisationen der katholischen Kirche, aber auch vieler anderer säkularer Organisationen. Also das ist eine gute Sache, wenn in Dornbirn zumindest die Kinder und Jugendlichen auf ihre Rechte hingewiesen werden. Und vielleicht ist das ja dann auch etwas, wo man der Kirche gegenüber argumentieren kann, hey, hier sind diese Grundrechte, diese Kinderrechte, ihr habt das unterstützt, wie wäre es, wenn ihr das auch mal ernst nehmt?
Ja, der Punkt, der du angesprochen hast, auch hier dieser Widerspruch von kirchlichen Einrichtungen, die das unterstützen, versus eigene, nennen wir es mal Programmatik oder Glaubenslehre oder Katechismus vielleicht in einem Spezialfall, der fällt uns natürlich auf. Ich glaube aber und ich meine das durchaus wohlwollend im Sinn dieser Organisationen und vor allem der Leute, die dort arbeiten, dass sich viele dessen tatsächlich nicht wirklich bewusst sind, das nicht als Problem erkennen, was jetzt nicht besonders schlau ist, aber sozusagen, glaube ich, nicht in böser Absicht übertüncht wird. Ja, und schlussendlich wahrscheinlich das Wissen einfach nicht groß genug ist, was ja die eigene Glaubenslehre ausmacht oder das will einfach nicht wahrgenommen oder als wahrhaftig angenommen werden. Vielleicht auch verbunden mit dem Wunsch, dass man da von innen heraus etwas ändert. Das kennen wir ja auch alles. Nichtsdestotrotz am Papier bleibt dieser Fehler natürlich bestehen. Was mir noch aufgefallen ist, wenn es um Kinderrechte geht, das ist für mich ein kleiner eingebauter Trigger immer, weil ich da immer an die UN-Kinderrechtskonvention denke und die Debatten, die wir rund um die religiöse Beschneidung auch immer wieder geführt haben, das Recht auf körperliche Integrität, hier steht Recht auf Gesundheit. Wir wissen auch, dass das nicht in allen Religionen auch wirklich geachtet wird und das hat nicht nur mit der UN-Kinderrechtskonvention zu tun, sondern ist eine ganz, ganz normale Verfassungsbestimmung natürlich, die hier auch einfach überhaupt gar nicht mehr thematisiert wird. Ich meine, irgendwann bin ich sicher, wird diese Debatte wieder zu uns zurückkommen und es ist wahrscheinlich nicht das, was hier im Vordergrund, oder sicher nicht im Vordergrund steht, es wird ja auch nicht genannt, aber soll an der Stelle auch nicht unerwähnt bleiben.
Was mir bei diesen Punkten auch noch fehlt, ist, so wie wir es zuerst schon gesagt haben, das Recht auf freie Religionswahl, denn auch Kinder haben Menschenrechte. Nur wird es ihnen nicht zuerkannt. Ja? Und ich glaube, wenn da dieser Punkt auch aufgenommen worden wäre, hätte die Kirche das Ganze gleich nicht mehr unterschrieben.
Ja, bei uns gibt es wenigstens ein Opt-out, das man mittlerweile immer unproblematischer wahrnehmen kann. Aber die Situation, die wir in Österreich vorfinden, gibt es auch nicht überall auf der Welt. Und ein Opt-out ist trotzdem die schlechtere Variante im Vergleich zu einem Opt-in, also das aktive Anwählen, dabei zu sein, dass eigentlich der grundsätzliche Zugang zu diesem Thema sein sollte. Genauso wie es Balázs vorher ausgeführt hat im Rahmen seines Vortrags.
Genau. Ja, mit diesem traurigeren Abschluss kommen wir jetzt zu unseren Nachbarn nach Deutschland. Im Wahlkampf hat die AfD in Sachsen-Anhalt den Wunsch geäußert, den großen christlichen Kirchen die Privilegien abzuerkennen, wegzunehmen. Zum Beispiel den staatlichen Einzug der Kirchensteuer. Bei uns hat es ja schon mal sowas Ähnliches gegeben. Da hat die FPÖ sowas geplant. Da hat Kurz laut bekannt gewordenen Chats seine Handlanger zum Sekretär der Bischofskonferenz geschickt, um die Kirche mit einem Privilegiencheck gefügig zu machen und zu erpressen. Also was haltet ihr davon, wenn sowas passiert? Obwohl wir ja auch dagegen sind, dass Kirchen Privilegien haben sollten. Aber solche Machenschaften, glaube ich, da sind wir nicht so sehr einverstanden damit. Wie seht ihr das?
Dieses Thema staatlicher Einzug der Kirchensteuer. Also dazu muss man mal vielleicht kurz erklären, dann paar Sätze dazu sprechen, wie das in Deutschland und Österreich gehandhabt wird. In Deutschland wird nämlich der Kirchenbeitrag, die Kirchensteuer, direkt vom Gehalt abgezogen. Also der Arbeitnehmer, die Arbeitnehmerin sagt, welchem Bekenntnis sie angehört. Und es liegt im Ermessen des Unternehmens, der Organisation, des Arbeitgebers, also nicht im Ermessen, in der Pflicht, das einzuheben. Und ich glaube, der Staat verdient bei diesem Inkasso, dass er über die Unternehmen oder die auszahlenden Stellen durchführen lässt, 3% in etwa mit. Also Carsten Freyack hat das in seinem Violettbuch Kirchenfinanzen einmal offengelegt. Das ist schon ein bisschen älter, dieses Buch, deswegen sind die Zahlen unter Vorbehalt, aber nur, um an dieser Stelle einen Richtwert anzugeben, in welcher Dimension sich das bewegt. Jetzt könnte man natürlich aus unserer Sicht ganz zynisch fast schon sagen, eigentlich wäre es toll, wenn man in Österreich auch dieses Inkasso durchführt. Es gibt zwar einen Steuervorteil für die Mitglieder der Kirche, aber wenn es den gibt, dann soll der Staat gleich das Inkasso auch übernehmen und mitverdienen dran. Es hätte wahrscheinlich auch noch den inhaltlichen Nebeneffekt, dass viele Leute einfach aus der Kirche austreten würden oder aus einer anderen Religionsgesellschaft, weil sie dann einfach entweder überhaupt Kirchensteuer zahlen oder Kirchenbeitrag, wie es richtig heißt, oder weil sie sehr viel mehr zahlen würden. Es ist nämlich so, dass in Deutschland durch diese Transparenz natürlich auch der richtige Betrag abgeführt wird, während in Österreich ja sehr oft das Prinzip Selbsteinschätzung vorherrscht. Das heißt also, dass die Menschen deutlich weniger bezahlen, als sie eigentlich müssten. Das ist verglichen mit Deutschland, ist, glaube ich, die Ehrlichkeit im Aufkommen nur ein Drittel. Also die Österreicherinnen und Österreicher unterschlagen der Kirche eigentlich auch Geld. Also unter dem Aspekt wäre es eigentlich gar nicht blöd, das zu machen. Gleichzeitig ist es überhaupt nicht Aufgabe des Staates, irgendwelche Vereinsbeiträge einzusammeln. Es wäre umgelegt auf Österreich nur sehr viel wichtiger, dass man dieses Steuerprivileg streicht. Das ist mal das eine. Das andere ist jetzt diese bisschen ideologische Geschichte und diese Verlogenheit bei den rechtspopulistischen und rechtskonservativen und normalkonservativen Parteien. Da sind ja sehr viele Menschen in der Politik zugange, die nicht wirklich gläubig sind, sondern halt die traditionelle Verbundenheit und Mitgliedschaft in so einer Religionsgesellschaft, also es ist eh immer nur eine Kirche in Wirklichkeit, dazu benutzen, um sich auch politisch zu positionieren. Ich will nicht sagen, dass hier Religion in irgendeiner Form missbraucht wird, das widerstrebt mir, das so zu formulieren, aber es legt eine gewisse größere Unehrlichkeit im Umgang mit der eigenen Überzeugung offen und die finde ich sehr wohl problematisch. Also eigentlich ganz egal, welche Politiker das sind, aber dass man im fortgeschrittenen 21. Jahrhundert als Mensch in der Politik nicht zu seiner Ungläubigkeit, zu seinem Agnostizismus von mir aus oder auch offenen Atheismus stehen kann und diese Sachen verharmlost, duldet oder überhaupt politisch zum eigenen Vorteil nützt, das finde ich das eigentlich Schlechte daran. Jetzt bin ich ein bisschen weit abgedriftet vom eigentlichen Thema.
Nein, das passt schon.
Voraussetzung für diesen staatlichen Einzug des Kirchenbeitrags ist allerdings, dass man wie in Deutschland dem Arbeitgeber die eigene Religionszugehörigkeit bekannt geben muss und das wird dort zu Recht als großes Grundrechtsproblem angesehen. Also das wünschen wir uns hier nicht.
Ja, absolut. Also ich habe, glaube ich, auch das Wort zynisch verwendet bei dem Vorschlag und die bessere Variante ist natürlich, dass das natürlich wie jeder andere Verein, die Vereine sich selbst regeln, wie sie zu ihrem Geld kommen über ihre Mitglieder. Der Staat hat hier keine Funktion auszuüben und das Steuerprivileg muss auch weg.
Also wir haben gesehen, wir lehnen dieses Machtgebaren ab, also dass sich Politiker die Kirchen gefügig machen wollen mit solchen Drohungen. Trump hat das zum Beispiel bei einer Gebetsveranstaltung auch gemacht. Er hat wörtlich damit gedroht, die Steuerfreiheit von Religionsgesellschaften zu beenden, wenn sie ihn kritisieren. Gut, ich meine, Trump ist sowieso ein eigenes Thema, aber da sieht man eben, dass es wirklich um Macht geht. Wie ich schon zuerst gesagt habe, wir wollen auch diesen Privilegienabbau der Kirchen, aber wir argumentieren aus einer demokratischen und grundrechtsbasierten Position heraus. Wir haben keine Machtposition zu verteidigen oder haben zu wollen, ja. Und wir wollen einfach grundsätzlich, dass Religionen keine Privilegien mehr haben, am besten, dass alle Religionsgesellschaften als Vereine eingestuft werden. Das wäre die richtige Variante.
Genau. Und unsere Organisationen haben das schon sehr lang vertreten. Nicht wie diese rechtspopulistischen bis rechtsradikalen Gruppen, die einerseits vom christlichen Abendland schwadronieren, andererseits aber auch, wenn es ihren Interessen entspricht, von einer linken Kirche sprechen oder so, wenn sie deren Positionen als zu links empfinden. Wir haben das schon vor 25 und vor 50 Jahren, nicht wir selbst, aber unsere Organisationen, so vertreten, und zwar auf einer grundrechtlichen, einer demokratischen Basis.
Genau.
Carsten Freck hat übrigens auch herausgefunden, dass in Deutschland der Staat zwar diese Gebühr verlangt für den Einzug, aber insgesamt noch drauf zahlt. In Österreich machen das die Religionsgesellschaften selbst, und wir haben ja die evangelischen Finanzen betrachtet und dort gesehen, dass das ganz schön teuer ist, und das wird nicht signifikant billiger, wenn ihnen 2-3% der Zahlenden pro Jahr wegbrechen. Die Infrastruktur müssen sie ja trotzdem aufrechterhalten. Also man kann am österreichischen System sicher einiges verbessern, aber dass die Religionsgesellschaften die Beiträge einziehen, das würde ich schon belassen.
Ja, der Religionsunterricht, das ist ein ganz heikles Thema, wie ich finde. Die Direktorin einer Salzburger Schule wollte die ersten Klassen nach Religionszugehörigkeit trennen, um 2-stündigen Religionsunterricht zu ermöglichen. Die Eltern protestierten, die Bildungsdirektion untersagte das Vorhaben und betonte Inklusion sowie die Notwendigkeit eines Ethikunterrichts für alle abgemeldeten Kinder. Also zum Glück hat das wirklich die Bildungsdirektion untersagt. Da bin ich schon einmal sehr froh darüber. Es gab auch einen Resolutionsentwurf im Europarat konfessionellen Religionsunterricht. Und ich habe den übersetzt, weil das ist auf Englisch. In Punkt 37 heißt es dort: Religionsunterricht an Schulen, Diskriminierung im Bildungssystem, insbesondere im Bereich des Religionsunterrichts, erfordert Aufmerksamkeit. Der Europarat leistet in diesem Bereich seit über 2 Jahrzehnten bedeutende Arbeit und hat die Merkmale aufgezeigt, die Religionsunterricht aufweisen sollte, um den Prinzipien eines inklusiven, nicht diskriminierenden demokratischen Systems zu entsprechen. Religionsunterricht sollte keine Religion gegenüber einer anderen bevorzugen. Er sollte daher objektiv, pluralistisch und konfessionsunabhängig sein. Ende des Zitats. Also ich finde das absolut richtig. Wenn schon ein Religionsunterricht, dann bitte so, wie es da drinnen steht.
Genau. Das ist eine bemerkenswerte Resolution, die ja auch schon beschlossen wurde. Und dort gibt es in Punkt 8 diese Forderung. Das heißt natürlich auch, dass in Österreich von katholischer Seite Widerstand gekommen ist, zumindest Widerstand in Worten. Zum Beispiel hat der Schulbischof Krautwaschl diesen Entwurf kritisiert. Konkret hat er bemängelt, dass konfessioneller Religionsunterricht mit Diskriminierung gleichgesetzt wurde. Für uns wiederum ist das nachvollziehbar. Allein die Trennung der Kinder ist schon Diskriminierung, einfach weil Unterricht in unterschiedlicher Qualität stattfindet.
Ganz genau.
Ganz naturgemäß.
Ganz genau.
Weitere Kritik kam zum Beispiel vom katholischen Laienrat und dessen Präsident Wolfgang Matzal. Für den an der Universität Wien lehrenden Rechtswissenschaftler steht der Entwurf im Widerspruch zu der vom Europarat selbst beschlossenen Europäischen Menschenrechtskonvention. So sei in Artikel 8 des EMRK und im ersten Zusatzprotokoll dazu klar festgehalten, dass das Recht zur religiösen Bildung bzw. Erziehung grundsätzlich den Eltern zusteht. Ja, okay, aber dann halt bitte wirklich den Eltern oder meinetwegen die Religionsgesellschaft. Die sind die Träger dieses Rechts und die sollen das dann auch machen und nicht vom Staat verlangen.
Ich finde es auch absolut absurd, dass dieser Professor sich auf die Menschenrechtskonvention beruft, während er gleichzeitig das Menschenrecht der freien Religionswahl den Kindern abspricht.
Wir wissen genau, dass die Eltern über diese Sachen eigentlich gar nicht nachdenken und das als selbstverständlich hinnehmen. Aber es ist wirklich absurd, so wie du sagst, ich will etwas haben und dann nehme ich sozusagen den Staat in die Pflicht, das, was ich haben will, dass der Staat für mich erledigen soll. Ist ja, und das Ganze soll dann nach den simpelsten demokratischen Grundsätzen erfolgen, dass die Mehrheit entscheidet und die Mehrheit das so will. Also so funktioniert es natürlich nicht.
Genau. Außerdem gibt es Länder in Europa, die gar keinen konfessionellen Religionsunterricht in der Schule anbieten. Das heißt, wenn der Professor an der Uni Wien der Meinung ist, dass das ein Verstoß gegen die europäischen Grundrechte ist, dann würde zum Beispiel Frankreich gegen eben diese Rechte verstoßen. Auch der katholische Verband sieht das Dokument als problematisch an. Es greife nämlich in Elternrechte ein, unter die die religiöse Bildung und Erziehung primär fielen, war ihre Stellungnahme. Und dieser pauschale Ablehnung des konfessionellen Religionsunterrichts widerspreche nicht nur der Religions-, sondern auch der Meinungsfreiheit.
Unglaublich.
Das ist natürlich genauso absurd. Es geht hier wirklich um die Abschiebung der Verantwortung für religiöse Erziehung und das verteidigen sie. Nochmal, schickt die Kinder in die Kirche, organisiert dort einen konfessionellen Religionsunterricht, zahlt dafür. Religionsfreiheit ist gegeben, Meinungsfreiheit ist gegeben, aber auch Kostenwahrheit ist gegeben. Dann gab es in einem etwas anderen Kontext auch eine Umfrage im Standard und da ist rausgekommen, dass Religion das am wenigsten sinnvolle Schulfach ist.
Welche eine Überraschung.
Nur 12% hielten den Religionsunterricht in der Schule für sehr sinnvoll, 27% eher sinnvoll. Das sind also insgesamt 39%. Weniger oder gar nicht sinnvoll sind zusammen 56%, also deutlich über die Hälfte. Währenddessen finden einen Ethikunterricht 37% sehr sinnvoll und 36% eher sinnvoll, also deutlich über 70%. Währenddessen sind auch die katholischen SchulamtsleiterInnen nicht untätig geblieben. Es gab an sie 2023 den Auftrag, ein Positionspapier zum Religionsunterricht und seine Zukunft in Österreich zu verfassen. Das haben sie gemacht und das gibt jetzt zum Lesen. Aus der Sicht der SchulamtsleiterInnen ist das also ein Problem, dass die Eltern ihr Recht auf religiöse Erziehung der Kinder nicht wahrnehmen. Und dann kommen halt Kinder in die Schule, die angeblich katholisch sind, aber nicht das Vorwissen haben, was ist ein Moses, was ist ein Jesus, was ist ein Paulus. Aber offensichtlich ist man früher davon ausgegangen, dass genau diese Vorbildung zu Hause stattfindet. Und dass der Religionsunterricht sozusagen in dem Punkt gar nichts mehr zu tun hat.
Das ist oft bei der mathematischen Erziehung ähnlich. Man kommt in die Schule, hat von Integrieren und Trigonometrie einfach keine Ahnung. Was machen die Eltern zu Hause?
Das wollte ich auch gerade erwähnen. Es ist doch, warum müssen Kinder ein Vorwissen in Mythologie haben, in katholischer Mythologie?
Aber ja, die Gesellschaft, die Eltern säkularisieren sich selbst und machen das halt nicht mehr. Zitat. Konfessioneller Religionsunterricht wird in seiner derzeitigen Organisationsform von vielen Bildungsverantwortlichen, etwa Schulleitungen, aber auch von Schülerinnen und Schülern häufig eher als trennend und weniger als verbindend und Chance zu bereichernder Vielfalt wahrgenommen. In dieser Hinsicht entspricht er vielfach nicht dem Konzept einer inklusiven Schule. Zitat Ende. Aha, okay. Ja, also SchulamtsleiterInnen, sie checken, dass die SchülerInnen und die pädagogische Leitung der Schulen das merkt, dass das eben trennend ist und nicht inklusiv und nicht modern. Interessant finde ich, dass sie schreiben, das würde so wahrgenommen. Also nicht irgendwie ist trennend, sondern wird nur von den ahnungslosen Schulleitungen und den SchülerInnen selbst so wahrgenommen, obwohl es nicht so sei. Das ist eine ziemlich arrogante Position.
Ja, ja.
Sie wissen auch, dass ein Bedeutungs- und Vertrauensverlust in kirchliche Einrichtungen und damit auch in den Religionsunterricht eintrifft. Wir haben ja die Umfrage gesehen, unnötigstes Fach. Wir kennen auch die Umfragen, die der katholischen Kirche ein sehr hoch negatives Vertrauen entgegenbringen. Also müssen Sie damit irgendwie auch umgehen. Trotzdem behaupten Sie, Zitat, neben den naturwissenschaftlichen, ästhetischen und normativen Weltzugängen stellt Religion einen grundlegenden Modus des Weltverstehens dar. Zitat Ende. Also, wenn man als Welterklärungsmodell frei erfundene Behauptungen nehmen will, statt naturwissenschaftlicher, ästhetischer oder normativer Weltzugänge, dann ja, bitte. Das ist ein Angebot, das gibt's nach wie vor. Ich behaupte, dass die anderen Zugänge besser sind.
Mhm.
Nach dieser Einleitung beschäftigt sich das Positionspapier mit der rechtlichen Situation und dem rechtlichen Rahmen. Und weil es ja katholische Einrichtungen sind, kommt an erster Stelle das kanonische Recht. Falls durch diese Reihenfolge eben eine Wichtigkeitswertung vorgegeben ist, dann steht das kanonische Recht an der ersten Stelle. Dort steht, dass die Kirche die Inhalte bestimmt und die Durchführung überwacht, wodurch die, Zitat, Integrität der katholischen Lehre als auch die Schülerinnen und Schüler, Eltern und Lehrpersonen gegen eine etwaige Verfremdung oder Verfälschung geschützt werden. Zitat Ende. Ja, das kanonische Recht, das zumindest für diese Schulämter maßgeblich ist, fordert eben einen eigenen konfessionellen Religionsunterricht und keine Vermischung mit anderen Religionen, anderen Konfessionen. Das steht hier explizit drinnen.
Genau.
Wir haben vor einigen Folgen ja auch eine Höchstgerichtsentscheidung aus Deutschland zitiert, in der das genauso formuliert ist. Also kein vergleichender Religionsunterricht, keine Religionsgeschichte allgemein, sondern wirklich konfessioneller Religionsunterricht.
Genau.
Zitat. Der Religionsunterricht gewährleistet im Feld der Schule das Grundrecht auf Glaubens- und Gewissensfreiheit sowie das elterliche Recht auf religiöse Erziehung ihrer Kinder gegenüber dem Staat. Zitat Ende. Nein, das ist Bullshit. Wir haben darüber gesprochen. Der Religionsunterricht beginnt ja in einem Alter, in dem die Kinder sich ja noch gar nicht für eine Religion entscheiden konnten. Damit wird in ihre Glaubens- und Gewissensfreiheit aktiv eingegriffen. Und das elterliche Recht auf religiöse Erziehung ist kein Recht, das sie vom Staat einfordern können, sondern es ist etwas, was sie selbst wahrnehmen können oder nicht. Zitat. Daher ist der konfessionsgebundene katholische Religionsunterricht nicht lediglich in Form eines vergleichenden Religionskundeunterrichts durchzuführen. Zitat Ende. Okay, wir haben verstanden, die katholische Kirche ist gegen einen vergleichenden Religionsunterricht, der katholische Inhalte sozusagen verfälscht.
Ganz genau.
Zitat. Jede Lehrkraft nimmt für den Unterrichtsgegenstand Religion als Inhaberin bzw. Inhaber eines kirchlichen Amtes am Verkündigungsdienst der Kirche teil, Vergleich Ziffern so und so im kanonischen Recht, was sich in der Beauftragung durch die Erteilung der Missio Canonica ausdrückt. Zitat Ende. Was heißt das? Ja, das bedeutet, dass ReligionslehrerInnen, zumindest aus Sicht der katholischen Kirche, nicht einfach Leute sind im Auftrag des Staates, die den Kindern erklären Moses und Jesus, sondern die wirklich aktiv einen Missionsauftrag haben, einen Verkündigungsauftrag und damit halt Leute für die Kirche gewinnen und halten sollen. Auch wieder recht eindeutige Forderung, die wir eigentlich nicht so toll finden. Zitat, eine bleibende Prämisse des Religionsunterrichts ist dessen konfessionelle Bindung, sowohl aus inhaltlicher als auch aus rechtlicher Sicht. Zitat Ende. Ja, also wir sehen, Missio Canonica, kanonisches Recht, sie müssen den Religionsunterricht konfessionell ausführen. Ihr beginnt jetzt ein bisschen ein Herumeiern, weil Sie ja eigentlich den kooperativen, konfessionsübergreifenden Religionsunterricht zumindest als Möglichkeit wollen und eigentlich illegal auch schon begonnen haben auszuüben. Das heißt, als nächstes beschreiben Sie, dass seit circa 10 Jahren diese Formate sozusagen erprobt und wissenschaftlich begleitet worden sind. Und dann meinen Sie, dass Sie das als Zukunftsmodell neben dem bestehenden und bewährten monokonfessionellen Modell als Zukunftsperspektive ansehen. Und Sie wollen den rechtlichen Rahmen, den Sie sozusagen sehen, im Folgenden beschreiben. Warum wollen Sie das? Ganz klar, Sie wissen, dass Sie in Zukunft nicht mehr in jeder Schule jeden Religionsunterricht anbieten können. Und Sie wollen zumindest die Möglichkeit haben, dass zumindest die evangelische Religionslehrerin auch mal katholisch unterrichtet oder auch mal umgekehrt, dass zum Beispiel Klassen zusammengefasst werden, alle christlich zugeordneten Kinder, damit sie überhaupt genug sind für einen Unterricht und so weiter. Also Sie wollen Effizienzgewinne für sich erreichen.
Ja, die Weichenstellung für den weiteren Verfall.
Genau. Und Sie haben dazu auch etwas im kanonischen Recht gefunden. Zitat: Die Beteiligung an einem kooperativen Religionsunterricht ist seitens der katholischen Kirche möglich, da den nichtchristlichen Religionen in Artikel 2 Nostra Aetate ein Teilwahrheitscharakter zugestanden wird. Zitat Ende.
Teilwahrheitscharakter, der Herr der Ringe, der Teilwahrheitscharakter. Oi, oi, oi. Ja.
Zitat geht weiter. Die Kirche nimmt auf Grundlage des Zweiten Vatikanischen Konzils einen Standpunkt ein, demzufolge verschiedene Religionsgemeinschaften in einem kooperativen Religionsunterricht ihre spezifischen Wahrheitsansprüche vertreten. Zitat Ende. Es gibt ja im Recht allgemeinen Grundsatz, dass die spezifischere Regelung die allgemeinere Regelung normalerweise aussticht. Sprich, Sie haben im kanonischen Recht diese spezielle Beschreibung, was der Religionsunterricht sein muss. Und dann haben Sie so allgemeine Verkündigungen, irgendwelche päpstlichen Verkündigungen, in denen Sie irgendwas finden. Und daraus leiten Sie halt ab, dass Sie das nach kanonischem Recht trotzdem dürfen, obwohl es eigentlich spezifisch für den Religionsunterricht sehr spezielle Vorgaben gibt. Aber Sie wollen diesen kooperativen Unterricht unbedingt machen und deswegen suchen Sie halt irgendwelche Anhaltspunkte, wie Sie das machen dürfen. Und da gibt's auch wieder ein Zitat aus dem Vatikan. Zitat: Ein kooperativer Religionsunterricht muss im Sinne der Einleitung zu Lettera Circulare vom 5.5.2009 der Bildungskongregation der Ausnahmefall bleiben. Zitat Ende. Offensichtlich erkennt der Vatikan auch an, es gibt Länder, in denen es nicht anders geht und erlaubt dort als Ausnahmefall einen kooperativen Religionsunterricht. Und ja, das gibt eben den österreichischen Schulämtern, die eigentlich eine gesetzliche Regelung haben, die eigentlich das Recht und die Strukturen für den konfessionellen, nach Konfessionen getrennten Religionsunterricht haben, sich diesem Wunsch, den sie haben, nach kooperativen Religionsunterricht doch zu öffnen, obwohl der laut Vatikan die Ausnahme bleiben soll. Mhm. Nach dem ausländischen Recht, also dem kanonischen Recht, kommen Sie zu den österreichischen Gesetzen, die ja eigentlich über den Gesetzen der Religionsgesellschaften stehen und stehen sollen. Hier schreiben Sie, Zitat: Kooperative Formen des Religionsunterrichts werden seit 2020 in der österreichischen Schulgesetzgebung im Zusammenhang mit Regelungen betreffend den Ethikunterricht berücksichtigt. Jetzt kommt ein Zitat im Zitat, also der Gesetzestext. Wenn Kirchen, Religionsgesellschaften, den Religionsunterricht in kooperativer Form abhalten, so ist für die Ermittlung der Zahl der Schülerinnen und Schüler die Summe aller Angehörigen der an der Kooperation teilnehmenden Kirchen, Religionsgesellschaften zu bilden. Zitat Ende, also beide Zitate Ende, das steht tatsächlich so im Schulorganisationsgesetz drinnen und diese Paragraphen regeln eben für verschiedene Schultypen den Ethikunterricht, also nicht den konfessionellen Religionsunterricht, sondern den Ethikunterricht, der sozusagen die Negation des konfessionellen Religionsunterrichts ist. Und ja, da steht eben drinnen, dass das möglichst gleichzeitig mit der Religionsstunde für die Religion mit der größten Anzahl von SchülerInnen abzuhalten ist. Und ja, das ist das Gesetz. Da steht nicht drinnen, dass man das kooperativ abhalten darf. Es steht nicht drinnen, dass irgendwie kooperativer Religionsunterricht neben dem konfessionellen existiert. Es steht nur, wenn das so abgehalten wird, dann muss Ethik damit gleichzeitig sein.
Mhm.
Einerseits wissen wir natürlich, dass das häufig ignoriert wird und Ethik auf einen weniger attraktiven Platz verschoben wird. Andererseits ist das keine Rechtsgrundlage für einen kooperativen Religionsunterricht. Vielleicht hatten sie irgendwie vor, das noch zu etablieren und es ist dazu nicht gekommen, aber in Vorbereitung darauf wurde halt eben schon das für den Ethikunterricht geregelt. Aber Fazit, es steht nicht in irgendeinem Gesetz, dass man diesen kooperativen Religionsunterricht abhalten kann, dass man vom konfessionellen Religionsunterricht abweichen kann.
Ja, der letzte Strohhalm, ja.
Das ignorieren sie halt geflissentlich und schreiben dann, Zitat, unter den im Folgenden dargestellten Voraussetzungen sind kooperative Modelle des Religionsunterrichts rechtlich zulässig, wenn sich einzelne Kirchen und Religionsgesellschaften vertraglich einigen, einen kooperativen Religionsunterricht als ihren jeweils eigenen im Sinne des Religionsunterrichtsgesetzes anzuerkennen. Zitat Ende. Das heißt, sie meinen, dass sie mit gegenseitigen Verträgen dieses vorgesehene konfessionelle Modell umgehen können, weil nämlich, Zitat, Paragraph 1 Religionsunterrichtsgesetz regelt, dass der Religionsunterricht ihres Bekenntnisses Pflichtgegenstand für alle Schülerinnen und Schüler ist, die einer gesetzlich anerkannten Kirche oder Religionsgesellschaft angehören. Die konkrete Definition, welcher Unterricht jeweils der Unterricht des Bekenntnisses der Schülerinnen und Schüler, also konfessionell, im Sinne von § 1 Religionsunterrichtsgesetz ist eine innere Angelegenheit im Sinne von Artikel 15 Staatsgrundgesetz. Zitat Ende. Diese innere Angelegenheit, das ist wieder etwas, was Sie konstruieren. Eine innere Angelegenheit, die auf einem Vertrag mit wem anderen basiert, zu Lasten von Gesetzen, zu Lasten von SchülerInnen, das ist Ihr Verständnis des geltenden Rechts. Also sie meinen, dieses ihres Bekenntnisses einfach frei definieren zu können, so als könnte die Schule auch einfach deklarieren, ja, Physikunterricht ist im Prinzip auch Physik und Chemie gleichzeitig, wir machen das so. Ich finde das nicht sehr redlich. Wann ist das möglich? Zitat, der Unterricht von Schülerinnen und Schülern, die einer anderen gesetzlich anerkannten Kirche oder Religionsgesellschaft angehören, ist daher dann möglich, wenn alle betroffenen Kirchen oder Religionsgesellschaften dem zustimmen. Zitat Ende. Soviel zum Thema Elternrechte bzw. religiöse Selbstbestimmung der SchülerInnen. Das ist plötzlich nicht mehr so wichtig. Über ihre Köpfe, über die Köpfe der Betroffenen, der GrundrechtsträgerInnen, können offensichtlich Religionsgesellschaften mit gegenseitigen Verträgen bestimmen. Zumindest ist das ihre Interpretation. Und wofür das Ganze, wem nützt das? Zitat. Zusammenfassend ist festzuhalten, dass sowohl der Kirchen- als auch der religionsrechtliche Rahmen kooperative Modelle des Religionsunterrichts ermöglicht, was im Sinne der Schülerinnen und Schüler genutzt werden kann und soll. Zitat Ende. Also, sie haben sehr eindeutige Vorgaben im kanonischen Recht. Sie haben eindeutige Vorgaben im österreichischen Recht. Sie finden irgendwelche Ausnahmen, die man mit genügend zwei Augen zudrücken als Erlaubnis für diesen kooperativen Religionsunterricht sehen kann. Sie haben festgestellt, dass sie ihre inneren Angelegenheiten über Verträge mit anderen Religionsgesellschaften nutzen können, um diesen Unterricht zu ermöglichen, was eigentlich nur ihnen nutzt. Und dann schreiben sie auch noch, dass das im Sinne der Schülerinnen und Schüler genutzt werden soll. Das ist wirklich, wirklich frech.
Es ist ja nicht nur der Personalmangel, es ist ja auch der Schülerinnenmangel, weil immer weniger Kinder in den konfessionellen Religionsunterricht gehen, weil ja auch die Möglichkeit, und das sei bitte festgehalten, weil es die Möglichkeit gibt, sich aus dem Religionsunterricht abzumelden. Und das bitte am Anfang des Schuljahres. Jetzt werden wieder viele Kinder im September in die Schule kommen. Bitte Kinder abmelden.
Ja. Und ab 14 kann man es übrigens selbst machen. Das in Salzburg übrigens, was du gesagt hast, Eva, Das war eindeutig, damit sie im katholischen Religionsunterricht 2 Wochenstunden haben. Dort war ja die Direktorin auch gleichzeitig Religionslehrerin und die hat gemeint, sie legt die Klassen deswegen zusammen, damit sie überhaupt 10 Kinder zusammenbekommt, weil ab 10 Kindern eben 2 Wochenstunden Religion sind.
Ja.
Darunter nur 1 Wochenstunde und sie hat gemeint, das reicht nicht. Wir müssen den Kindern doppelt so viel katholischen Content geben. Wurscht, was die anderen bekommen. So viel zum Thema. Die Trennung führt auch zu einer Diskriminierung oder zumindest zu einer Unterscheidung.
Ganz genau. Ja, danke für die ausführliche Darstellung dieser Absurditäten. Das ist wirklich voller Widersprüche. Also es ist wie so oft alles so offensichtlich, wie es scheint. Es geht in dem Fall der katholischen Kirche ja nicht wirklich darum, in einem Religionsunterricht das zu lehren, was sie wollen, konsequenterweise mit ihrer Missio Canonica, sondern einfach nur in irgendeiner Form das zu erhalten, was sie über viele Jahrzehnte, man kann sagen Jahrhunderte eigentlich hatten. Aber die Zeit arbeitet in unsere Richtung, die Demografie arbeitet in unsere Richtung und gesetzgeberisch tun sich ja auch schon neue Alternativen aus. Also es ist wahrscheinlich auch wichtig, dass man dem Religionsunterricht Alternativen entgegenstellt und zwar nicht Alternativen im ideologischen Sinn, sondern Teile der Inhalte, die man Religionsunterrichten noch unterstellen kann, nämlich diese Auseinandersetzung mit einem Wertesystem, nennen wir es einmal so. Das ist ja etwas, was durchaus in der Schule Platz haben muss und soll und natürlich auch in anderen Unterrichtsfächern der Fall ist. Aber man kann natürlich auch ein Angebot schaffen, das sich dem eingehender widmet. Dann wird auch wenn es nicht gleichzusetzen ist, kategorisch, aber ein bisschen schon vergleichbar, der Religionsunterricht noch unnötiger.
Ja, danke für diese Einordnung. Danke für eure Kommentare. Jetzt melden wir uns von der Behandlung des Religionsunterrichts und von dieser Folge ab und bedanken uns fürs Zuhören. Ich hoffe, es war halbwegs irgendwie unterhaltsam.
Es hat Unterhaltungswert, muss ich schon zugeben. Ja? Einen intellektuell herausfordernden. Bis zum nächsten Mal.
Auf Wiederhören. Und wenn ihr noch mehr Religionskritik hören wollt, empfehlen wir euch unsere Freunde vom Ketzer-Podcast, von Man glaubt es nicht oder Atheismus TV auf YouTube. Auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal.